Ich bete noch. Vater im Himmel, wir haben uns heute hier versammelt, um daran zu denken, was du für uns getan hast in deinem Sohn. Und ich bete, dass du mich jetzt frei machst von dem, was ich nicht sagen sollte, und dass du sprichst und dass du mich gebrauchst als Sprachrohr für dein Wort. Amen. Ich beginne mit einem Lied, ich lese es nur vor, von Manfred Siebert. Das kleine Kreuz an deinem Hals, das steht dir gut. Man sieht es, wie es zwischen Kopf und Kragen blinkt. Es müssen ja nicht immer Perlen sein. Oft tut es auch ein Kreuz, das so an einem Kettchen schwingt. Das kleine Kreuz an deinem Hals, das trägt sich gut. Nicht so wie das, an dem einst Jesus Schweiß vergoss. Da ist kein Dreck mehr dran und nichts mehr von dem Blut, das dort für dich und mich und unsere Sünden floss. Was ist mit dem Kreuz passiert? Wer hat es blank poliert? Wer hat es klein gemacht, handlich und süß? Was ist mit dem Mann geschehen? Wer hat den Mann gesehen, der sich für alle dort kreuzigen ließ? Das Kreuz, Arthur leitete es schon ein, es ist ein Symbol mit einer großen Wirkung. Ich möchte heute nicht über die kleinen Kreuze reden, die uns überall begegnen. Ich möchte keinen Schmuck schlecht machen oder besser. Aber ich möchte, dass wir einen neuen Blick bekommen auf Kreuze. Dass wir unseren Blick schärfen. Dass wir diesen Blick, dieses Kreuz wieder mit Inhalt füllen. Und vielleicht beim nächsten Anblick herausgefordert sind. Es ist doch interessant, niemand von uns würde sich eine Giftspritze, einen elektrischen Stuhl oder eine Guillotine um den Hals hängen, auch nicht in Miniaturformat, oder? Auch würde sich das niemand in sein Büro hängen. Und ich muss gestehen, auch in meinem Büro hängt ein Kreuz. Vielleicht auch bei dir im Haus, im Eingangsbereich, in deinem Arbeitszimmer. An und in Kirchen hängen Kreuze. Das Kreuz wird zum Diskussionsgegenstand, haben wir gerade von Arthur gehört. Darf es in öffentlichen Gebäuden und Schulen hängen oder nicht? Sollte man ein Kreuz abnehmen, wenn man den Tempelberg betritt oder nicht? Was ist mit dem Kreuz geschehen? Das Kreuz ist ein Hinrichtungsgegenstand der Römer. Und die Hinrichtung war so schrecklich, dass du als römischer Bürger wusstest, ich werde niemals so schrecklich hingerichtet, weil einem Römer darf man nicht hängen, durfte man nicht hängen. Diese Diskussion um das Kreuz, wir haben es gerade gehört, ist nicht neu. Aber die Beziehung zu dem, dein Verhältnis zu dem, der dieses Kreuz so polarisierend machte, die ist entscheidend, wie du zu diesem Kreuz stehst. Ich möchte uns einen längeren Abschnitt lesen. Aus 1. Korinther 1, die Verse 18 bis 31 und dann etwas über den Vers 18 nachdenken. Aber für den Zusammenhang ist es gut, wenn wir den ganzen Abschnitt lesen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewandte dieser Weltzeit. Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte macht, was etwas ist. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Es gibt zwei Gruppen, zwei Teile. Für die einen ist das Wort vom Kreuz eine Dummheit, eine Idiotie. Wie kann man nur so blöd sein, würden der ein oder andere sagen. Paulus schreibt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Und ich finde, es ist ein starkes Stück, denn Paulus macht sich ziemlich einfach. Für Paulus gibt es zwei Gruppen von Menschen. Es gibt die einen, die verloren gehen, und es gibt die anderen, die gerettet werden. Und wir können uns fragen, was unterscheidet eigentlich diese Gruppen? Hier macht Paulus deutlich, diese beiden Gruppen unterscheidet das Wort vom Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz. Was macht diese Botschaft mit dir? Was empfindest du, wenn du so von Jesus, dem Gekreuzigten, hörst? Darauf wird es ankommen, wenn wir irgendwann mal vor Gott stehen wirst, wenn ich irgendwann mal vor Gott stehen werde, wenn wir dort stehen werden und Gott sein Gerichtsurteil spricht, wird deine Beziehung zu demjenigen, der an diesem Kreuz hing, zu Jesus Christus, entscheidend sein für das Urteil, was Gott sprechen wird. Und für Paulus gibt es nur zwei Gruppen von Menschen. Was macht dieses Kreuz mit dir und was hat dieses Kreuz, diese Botschaft vom Kreuz mit den Menschen damals gemacht? Ich muss gestehen, als ich mich damit beschäftigte, ist mir aufgefallen, der natürliche Reflex, der damals in der Gesellschaft durch die Menschen ging, wenn sie das Wort Kreuz hörten, und das brauchte nur das Kreuz oder Kreuzigung sein, von diesem natürlichen Reflex sind wir natürlich ganz weit weg. In unserem Leben ist das Kreuz allgegenwärtig. Es baumelt hier und hängt dort. Und es ist häufig so bedeutungslos geworden. Ja, dann ist es halt da. Ein Römer redete nicht über das Kreuz. Paulus schreibt hier an die Korinther und bei den Korinthern war das so schön, wenn man rhetorisch richtig gut begabt war, also wenn du richtig was drauf hast, wenn du die Leute mitreißen konntest, dann war es völlig egal, worüber du redetest. Ja, es war Hauptsache, du hast die Leute mitgenommen. Die Leute haben dir gerne zugehört. Du hast gute Beispiele gebracht. Das war denen wichtig. Aber ich kann euch eins sagen. Es gibt keine Rede über ein Kreuz. Denn darüber redete man nicht. Kreuz, das stand für Rebellion gegen die politische Macht, für politisches Aufbäumen, für entflohene Sklaven, für einen Fluch. Das wollte keiner. Und darüber wollte auch keiner reden, denn es war so schlimm. Du konntest es als Redner richtig weit bringen. Du konntest Massen beeinflussen. Du konntest über alles reden, aber nicht über das Kreuz. Damit konntest du nur verlieren. Dann hat dir keiner mehr zugehört. Und auch bei den Juden war das Kreuz sehr verachtet. Denn wenn du am Kreuz hingst, dann hingst du an einem Holz. Und in 5. Mose 21 steht, wenn auf einem Mann eine Sünde ist, die ein Todesurteil nach sich zieht, und er wird getötet, und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt an jenem Tag begraben. Denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde. Und du sollst dein Land nicht verunreinigen, dass der Herr dein Gott dir zum Erbe gibt. Einer, der am Kreuz hängt, kann nicht der Messias sein. Einen Messias brauchen wir. Wir brauchen doch einen starken Typen, keinen Verfluchten. Entschuldigung, darüber reden wir nicht. Wir reden nicht über jemanden, der definitiv von Gott verlassen war, weil er am Kreuz hängt, weil er verflucht war. Und es ist völlig bekloppt, so einem Menschen nachzufolgen. Das Wort vom Kreuz, von einem Jesus, von einem Messias, von einem Retter, der an einem Kreuz stirbt, an einem Holz hängt, das ist ein Ärgernis. Und trotzdem sagt Paulus in Galater 5, Vers 11, ich aber, Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Paulus sagt, wenn ich anfangen würde, wieder die Gesetze zu lehren und jedem Heiden verkündigen würde, er müsste einfach alle jüdischen Gesetze halten und dann ist die Welt in Ordnung, dann wäre das Kreuz völlig egal. Dann würde mich auch keiner mehr verfolgen. Aber das Kreuz erfüllt das Gesetz. Die Heiden müssen kein Opfer mehr bringen. Die Heiden müssen, diejenigen, die nicht Juden sind, die müssen nicht mehr alles machen, was Gott den Juden im Gesetz gegeben hat. Keine rituelle Handlung. Es ist alles erfüllt in Jesus Christus am Kreuz. Und die Kreuzigung öffnet eben durch das symbolische Zerreißen des Vorhangs zwischen dem Heiligsten und dem Allerheiligsten Bereich des Tempels, wo nur der hohe Priester einmal im Jahr reingehen durfte, um Sühnung zu erwirken. Da wohnte Gott und dann zerreißt dieser Vorhang und die Kreuzigung öffnet den Zugang zu Gott für alle, für dich, für mich. Das war für die Juden eine schlechte Nachricht. Die Exklusivität ihres Glaubens war dahin. Sie wollten einen anderen Messias, ein Ärgernis für die Juden. Die Tradition gegenüber dem Glauben, Form und Verstand über die Größe Gottes. Nervt dich Karfreitag? Ärgert dich dieser Tag? Hast du kein Verständnis dafür, dass die Christen immer im Gottesdienst dieses Mahl, diese Mahlfeier feiern sollen, wo du gar nicht dran teilnimmst? Stört dich das Kreuz? Wir haben jedes Jahr an Karfreitag eine Diskussion im Land, ob man nicht diesen stillen Feiertag endlich abschafft. Es gibt immer wieder Menschen, die sich dem widersetzen, die feiern extra laut. Autofreaks haben ihn umgetauft in Karfreitag für das englische Wort Auto und treffen sich zu großen Autoshows. Bloß keine Stille, nervt dich das? Und ich möchte auch uns Christen ansprechen. Ich habe mich am Dienstag mit einem Mann unterhalten und der sagte, weißt du, irgendwann ist mir bewusst geworden, ich schicke alle zum Kreuz. Nehme Menschen, Nicht-Christen an die Hand, führe sie in Richtung Kreuz und dann zeige ich, guck mal, das letzte Stück, jetzt läuft's. Dann kommst du zu Jesus. Aber ich bin immer vorher wieder abgebogen, um den Nächsten zu holen. Und habe festgestellt, ich persönlich war schon so lange nicht mehr beim Kreuz. Ich glaube, auch wir Christen müssen uns manchmal fragen, ob uns das Ganze noch nervt, schon nervt, oder ob wir uns das nochmal bewusst gemacht haben, was Jesus für uns dort tat. Die Christen in den ersten Jahrhunderten kannten das Kreuz nicht als Symbol für Glauben. Sie hatten kein Kreuz. Aber sie redeten davon. Sie hatten sich das nicht irgendwo aufgestellt. Nehmen wir das Kreuz noch bewusst wahr? Wann warst du das letzte Mal vorm Kreuz und hast gesagt, Herr, hier ist etwas passiert. Es hat was mit meinem Leben zu tun. Ganz, ganz bewusst. In Demut, in Ruhe, in Reue. Karfreitag und die Mahlfeier rücken den Mann am Kreuz, Jesus Christus, in den Fokus. Das ist für dich eine etwas bescheuerte Botschaft oder eine befreiende Botschaft. Und seien wir ehrlich, eigentlich wird doch niemand einer Todesstrafe ausgeliefert, wenn der Richter sich sicher ist, dass dieser Mensch unschuldig ist. Pilatus war überzeugt davon, dass Jesus unschuldig ist. Und er ließ ihn kreuzigen. Geht es dir vielleicht wie Pilatus und du ignorierst, unterdrückst, verdrängst die Wahrheit, obwohl du ganz genau weißt, was die Wahrheit ist? Weil du meinst dann, so wie Pilatus, deine Ruhe zu haben. Paulus sagt über diese Menschen, die Bibel sagt über diese Menschen, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, eine Dummheit denen, die verloren gehen. Das ist die eine Gruppe. Und dann folgt das große Aber. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Diese Pole liegen so weit auseinander, wie es nur irgendwie geht. Der eine kann damit nichts anfangen, sagt, das ist dumm, ihr Christen, ihr habt eine Macke. Und die Christen sagen, sorry, das ist der Grund, warum ich lebe. Das ist der Grund, warum ich mich freue. Paulus geht nun auf diese zweite Gruppe Menschen über. Und er zählt sich dazu. Er schließt die Korinther mit ein und sagt, uns ist es eine Kraft Gottes, die wir gerettet werden. Zu welcher Gruppe gehörst du? Glaubst du, dass Jesus Christus auch dein persönlicher Erretter ist? Ja? Dann schließt Paulus dich mit ein. Interessant ist, dass Paulus sich unter den Erretteten ja eher als Ausnahme bezeichnet. Ich weiß nicht, ob ihr zugehört habt in dem Bibeltext. Paulus sagt, es sind wenige da, die gelehrt sind, Schriftgelehrte, ganz wenig weise Menschen. Paulus war ein Brain. Der war ein total intelligenter Schriftgelehrter. Der gehörte eigentlich zu den Weisen dieser Welt. Und er sagt, es sind nicht viele da, die weise sind. Und sagt, ich bin eigentlich eine Ausnahme. Die meisten von euch sind einfache Leute. Er hatte bei den besten Lehrern der damaligen Zeit gelernt und wusste, welche Gnade es ist, dass er Gott nachfolgen kann. Ihm war das sehr, sehr bewusst. Was ist nun das Wort vom Kreuz für uns? Es ist Gottes Kraft. Es ist alles. Wie wird denn Gott durch die Botschaft vom Kreuz kräftig? In Römer 1, Vers 16 schreibt Paulus zu den Römern, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Ich schäme mich nicht, für diese Botschaft einzustehen, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für die Juden und dann für die Griechen. Es ist eine Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Wovor muss ich errettet werden? Uns geht's doch gut, oder? Ich bin nicht auf hoher See und brauche einen Retter. Es ist die Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Die Wissenschaftler sind sehr, sehr intensiv dabei zu forschen, um das Sterbegehen zu eliminieren, auszuschalten. So dass wir nicht mehr sterben oder nicht mehr altern. Dass wir jung bleiben. Das ist die Weisheit dieser Welt. Ich bin überzeugt, es wird nicht funktionieren. Aber es ist schon erledigt. Wisst ihr, dieser Mann am Kreuz, der hat das Sterbegehen ausgeschaltet. Du musst dran glauben. Das Gehen der Sünde, das ist das wahre Sterbegehen. Das ist das Gehen, was uns umbringt. Nicht unser Alter und unser Aushauchen des Lebensatem. Wir müssen es im Glauben annehmen. Gottes Kraft wird durch seinen Weg mit uns Menschen so deutlich. Und der Höhepunkt der Menschheitsgeschichte, Gottes Geschichte mit uns, gipfelt auf dem Berg auf Golgatha in dem zentralen Kreuz. Wenn wir zurück zu dem Anfang gehen, dann wissen wir, Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild. Mit einem freien Willen. Wir waren perfekt. Unsterblich. Wir waren fehlerfrei. Gottes Ebenbild eben. Aber weil wir einen freien Willen hatten als Menschen, entschieden sich Adam und Eva damals für ihren Willen, verführt vom Satan gegen den Willen Gottes. Das ist Sünde. Sie sündigten. Sie waren Gott ungehorsam, indem sie die verbotene Frucht aßen. Von dem einen Baum oder von einem der zwei Bäume, von denen sie nichts essen durften. Und diese enge Verbindung ging auseinander. Gott kann keine Gemeinschaft mit Sündern haben. Gott kann sich nicht mit Sündern treffen, Um sich mit Gott zu treffen, müssen wir heilig sein und ohne Sünde. Und dann lesen wir, dass die ersten Tiere sterben müssen, damit der Mensch etwas Vernünftiges zum Anziehen hat. Und ich fand es interessant. Bis heute ist der Tod von unschuldigen Tieren für viele Menschen ein Problem. Und man hat so den Eindruck, wenn man unsere Gesellschaft verfolgt, wir wollen zurück zum Anfang, nackt und vegan. Aber es funktioniert nicht. Alles, was wir machen wollen, es funktioniert nicht. Das ganze Alte Testament, und viele sagen, oh, ich lese das so ungern, das sind so schreckliche Geschichten. Ja, weißt du, warum das schreckliche Geschichten sind? Weil das uns zeigt, wie wir sind, wenn Gott sich da mal aus dem Geschehen herauszieht. Dann entstehen schreckliche Geschichten. Aber Gott hat einen langen Plan, um eine Möglichkeit zu schaffen, diese weite Verbindung, diese weite Trennung wieder zu verbinden. Er möchte, dass wir die Möglichkeit haben, mit ihm ins Reine zu kommen. Und Gott macht durch das ganze Alte Testament deutlich, es muss ein Opfer geben. Es muss jemand sterben für Sünde. Es muss Blut fließen. Das Leben muss entweichen. Sünde, Schuld muss immer bezahlt werden. Irgendjemand muss für die Schulden aufkommen. Und in Hebräer lesen wir auch das Zelt und alle Geräte, also die Stiftshütte, und alle Geräte des Gottesdienstes besprengte er in gleicher Weise. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das ist ein Prinzip, das Gott uns beibringen wollte. Jemand muss bezahlen. Mein Fahrlehrer pflegte zu sagen, umsonst ist nur der Tod, aber der kostet das Leben. Selbst der ist nicht umsonst. Es gibt nichts zum Nulltarif, auch keine Vergebung. Und hier kommen wir zur Kraft Gottes. Zur Gotteskraft. Kein Opfer, kein Tier war genug, um Sünde zu löschen. Ein Tier kann keine Menschenschuld bezahlen, weil ein Tier eigentlich schuldlos ist. Ich kann nicht für deine Sünde bezahlen, weil ich selber nicht sündlos bin. Für Sünde muss jemand bezahlen, der sündlos ist. Ein sündloser Mensch. Also ein Gott. Der Sohn eines Gottes. Jesus. Und es war kein leichtes Opfer. Jesus sagt zu seinen Jüngern, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Und häufig sehen wir darin die Aufforderung, in der Liebe Jesu zu bleiben. Wisst ihr, was Jesus hier sagt? Ich liebe euch genauso, wie mein Vater mich liebt. Zwischen Jesus und seinem Vater war vollkommene Liebe. Für Gott war das nicht leicht, Jesus am Kreuz sterben zu sehen. Ich weiß nicht, welcher Vater sich damit leicht tun würde, sein Kind zu opfern, damit viele andere leben können. Würden wir als Väter nicht sagen, besser ich als mein Sohn? Das passierte am Kreuz. Für mich. Für dich. Aber Gott sagt, es ist alternativlos. Es gibt genau einen Weg, um für dich und für mich wieder ins Reine mit Gott zu kommen, wieder in den Ursprungszustand zu kommen, so wie Gott uns gemeint hat, gewollt hat, ist der Tod Jesu am Kreuz. Er erlebt dort das Schlimmste, was er erleben konnte. Das erste und das einzige Mal in seiner gesamten Existenz erlebt Jesus Trennung von seinem Vater. Weil auf ihm deine und meine Sünden hängen. Das ist die Kraft des Kreuzes. Jetzt ist der Weg frei. Die Schuldfrage ist ein für alle Mal geklärt. Wenn du daran glaubst, ist er schuld und nicht du. Wenn du nicht daran glaubst, bist du schuld und nicht er. Paulus schließt den Gedanken in Vers 30 und ich möchte mal nach der neuen Genfer Übersetzung lesen. Es ist bei euch nicht genauso, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Alles durch Christus. Durch Gottes Kraft sind wir mit Christus verbunden und wir haben die Freiheit, zu Gott zu kommen. Durch das Kreuz und den, der daran starb, sind wir gerecht, weil unsere Schuld bezahlt ist. Über uns steht kein Urteil mehr. Unser Schuldschein ist zerrissen. Dieses Bild benutzt Paulus. Wir sind freigesprochen, unschuldig. Das ist die Kraft, die das Wort vom Kreuz in uns bewirkt. Und weil wir durch den Glauben in Jesus Christus hinein in Christus sind, haben wir auch dieselbe Kraft, um zu leiden. Wie er. Um so zur Wahrheit zu stehen wie er, dem Bösen zu widerstehen und immer im Kampf mit unserem natürlichen Menschen, der diese Kraft einschränkt. Und deshalb feiern wir immer wieder die Mahlfeier, um uns an dieses Wort vom Kreuz und an den Gekreuzigten und an das, was er für uns tat, zu erinnern. Zu welcher Gruppe von Menschen, es gibt nur zwei, gehörst du? Ist das Kreuz für dich Schwachsinn oder ist es Gottes Kraft? Heute ist ein guter Tag, zum Glauben zu kommen. Und ich möchte mit den letzten Strophen des Liedes von Manfred Siebald meine Predigt abschließen. Das war nicht prunkvoll, als er starb. Das war nicht schön. Das war für unsere Augen eher ärgerlich. Doch Jesus musste in die tiefste Tiefe gehen, damit wir selbst nicht gehen müssen, du und ich. Was ist mit dem Kreuz passiert? Ist es so blank poliert, weil du nicht wissen willst, was dort geschah? Was ist mit dem Mann geschehen? Hast du ihn angesehen, wie er am Kreuz hing? Für dich hing er da. Und alles das, was du noch heute am Halse hast, das nagelte man da am Kreuz mit ihm fest. Denn dein Versagen hing an ihm und deine Last. Du wirst sie los, wenn du sie ihm überlässt. Das ist da am Kreuz passiert. Da wird es garantiert, dass wenn du willst, dich von Gott nichts mehr trennt. Das ist da am Kreuz geschehen. Und das kann jeder sehen, wenn er in Jesus den Sohn Gottes kennt. Amen.